Hallo, ganz herzlich willkommen zur heutigen Online-Session. Jeden Montag, 12 Uhr, pünktlich, 30 Minuten, geballtes Börsen-Know-how. Heute mit einem Thema, das ein bisschen in den Hintergrund getreten ist angesichts der Krise und des Kriegs, und die wir gerade haben, dennoch passiert und eigentlich auch damit zusammenhängt. Und ich freue mich sehr, dass Bucky Irmak da ist, Fondsmanager, Spezialist für diese Tech-Themen, die KI-Disruption und Fondsmanager des Fonds The Digital Leader. Hallo Bucky, herzlich willkommen zu Börse at Home.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, und wir haben schon relativ viele Fragen vorab gestellt bekommen. Das geht ja neuerdings mit dieser Software. Ich finde das sehr, sehr cool. Die werden wir gucken, dass wir haben vorher darüber gesprochen, nach und nach beantworten, ansonsten am Ende. Ihr könnt aber auch jederzeit hier noch Fragen stellen. Und wie immer, bevor das kommt, ich schicke einen Link mit der Aufzeichnung dieser Session rum natürlich. Bucky, wollen wir direkt anfangen? Ist denn angesichts des Kriegs und der Energiekrise, der gestiegenen Energiepreise und der, ja, schon fast Panik würde ich schon fast nennen, aber korrigiere mich, wenn es das nicht ist. Ist da die KI-Story noch intakt, die vorher eigentlich den Markt beherrscht hat?
Ja, ich glaube, die mittel- und langfristige Story ist natürlich weiterhin intakt. Da wird dieser Krieg wahrscheinlich auch nicht dran ändern. Natürlich ist immer eine Frage, wie lange so ein Krieg andauert. Und man muss ja auch jetzt schon sagen, die Kalkulation von Israel und USA waren ja offensichtlich falsch. Der Krieg war nicht nach 2, 3 Tagen vorbei. Das iranische Volk ist nicht auf den Straßen. Also zu befürchten ist schon, dass das etwas länger dauert. Und heute Abend ist ja, läuft ja das Ultimatum aus von Herrn Trump. Aber das können wir alles eigentlich kaum bewerten. Ich glaube, das sind alles Themen, auf die eigentlich keine so eine richtige Antwort hat. Aber für die KI-Story und die Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, für die ändert sich eigentlich nichts, außer der Tatsache, wenn es tatsächlich länger dauern sollte, dass alles vielleicht ein bisschen später eintritt und die Multiples ein bisschen zurückkommen.
Da passt vielleicht auch direkt eine Frage von vorher zu. Sollten wir jetzt in eine Rezession rutschen? Was für Auswirkungen könnte das auf den KI-Trend haben?
Naja, ich meine, derzeit sind die Ängste eigentlich einer Rezession, zumindest in den USA. In Europa ist das ja etwas anderes. Hier ist man ja auch viel, viel stärker abhängig von den Gaspreisen und Ölpreisen. In den USA ist man ja weitestgehend autark. Aber in den USA ist eigentlich keine Rezessionsangst. Aber wenn eine Rezession tatsächlich kommen sollte, dann ist es natürlich immer so, dass Wachstumswerte darunter am stärksten leiden. Viele KI-Unternehmen in diesem Segment, die vielleicht eher ein Wachstumswert sind, die vielleicht eher von der Hoffnung als von der Substanz leben, könnten dann in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber die großen Unternehmen, die eigentlich hauptsächlich das Geld ausgeben aktuell, das sind ja die Hyperscaler, denen geht es eigentlich weiterhin sehr, sehr gut. Die haben das Cash und die AI-Story bleibt intakt, aber die Euphorie wird vielleicht ein bisschen gedämpft.
Jetzt sind das aber sehr, 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 ich könnte gar nicht mehr aufhören, sehr zu sagen, energieabsorbierende und also wirklich energiebenötigende Unternehmen. Da spielt ja nochmal die Verteuerung der Energie im Moment eine große Rolle, oder?
Absolut. Also ich meine, wir haben ja gesagt, der eigentliche Bottleneck sind ja eigentlich gar nicht GPUs von Nvidia. Es sind vielleicht eher die Memory-Chips von Micron und Samsung und anderen. Aber der eigentliche Bottleneck ist eigentlich Energie und Strom. Und das wird jetzt wieder teurer und das könnte sich nochmal verschärfen. Das heißt, für all die Unternehmen, die dazu beitragen, Energie zu gewährleisten, also auch autonom Energie zu schaffen, diese ganzen On-Site-Energieunternehmen, ne, die einen Beitrag dafür leisten, die werden wahrscheinlich daran profitieren, aber die Energiekrise wird sich meines Erachtens verschärfen. Für alle Länder gilt, ohne eine vernünftige Energiepolitik ist wahrscheinlich Wohlstand ganz, ganz schwer zu schaffen und definitiv nicht im Zeitalter.
Okay, ja. Schauen wir mal in einzelne Bereiche der großen Bubble oder der großen Wolke. Wer könnte denn besonders bedroht sein?
Naja, ich meine, bedroht sind vor allem all die energieintensiven Unternehmen. Ne? Das ist die Chemie, das ist natürlich die gesamte Stahlindustrie, die massiv auf Heat, auf Wärme angewiesen ist, die sehr, sehr energielastig ist. Das ganze verarbeitende Gewerbe leidet darunter massiv. Während die AI-Unternehmen haben hier in erster Linie das Training und die Inferenz in Rechenzentren in USA. Da hält sich eigentlich die Preise noch in Grenzen. Und oft haben diese Unternehmen autarke Energieversorgung investierst. Das zahlt sich natürlich jetzt aus. Mhm. Also ich würde eigentlich sagen, also good old Europe plus natürlich die asiatischen Hardware-Hersteller wie in Taiwan, wie in Japan und wie in Südkorea, die leiden eigentlich wahrscheinlich am stärksten, wenn USA wahrscheinlich dann noch glimpflich davon kommt.
Siehst du das im Moment schon in den Preisen?
Ja, man sieht es zumindest an der Reaktion der Börse, ne? Also mhm. wir haben eine viel sensiblere Reaktion jetzt auf die Ereignisse in Iran, in Japan und in Korea und in Taiwan als in den USA. In den USA würde ich sagen, das schöne englische Wort complacent, ne? Da ist ein bisschen Sorglosigkeit noch ausgeprägt. Mhm. Und das merkt man eigentlich auch in den Aktienkursen aktuell.
Und wenn wir jetzt schon über die Abgestraften sprechen, dann vielleicht auch über die anderen. Wer profitiert oder wer kann weiter bestehen? Sagen wir, es klingt vielleicht besser in der jetzigen Situation. Welche Bereiche?
Naja, ich meine, wir haben wahrscheinlich ein Comeback der Clean Energy Unternehmen, also Sonne als alternative Energiequelle, wird jetzt wieder wahrscheinlich stärker geschätzt. Natürlich die ganzen Ölunternehmen, die Raffinerieunternehmen, die alternativen Gasversorger, die wir zum Teil auch in Europa haben, die profitieren aktuell. Ja, ich würde mal sagen, das sind vielleicht so die Unternehmen, die mir gerade einfallen. Ansonsten gibt es natürlich immer, ich meine, Staatsanleihen profitieren davon. Gold profitiert offensichtlich nicht davon. Ich meine, das ist auch eine interessante Entwicklung, dass wir eigentlich einen Crash, also wir haben ja nirgendwo Panik, aber bei Gold haben wir eigentlich eine Panikreaktion gerade an den Märkten. Sehen wir einen regelrechten Crash aktuell.
Ja, Gold war ja vorher schon extremst gehypt. Also das könnte ja auch in Bezug zu der Hosse von vorher stehen, in Teilen, aber schon sehr erstaunlich. Also das Einzige, was ich heute Morgen gesehen habe, was nicht so stark gelitten hat, waren tatsächlich so Sachen wie Catbonds, ja, also so altertümliche Dinge, die man da an der Stelle verwendet. Das ist schon bemerkenswert, wenn alle Assetklassen so breit, fast alle Assetklassen so breitflächig fallen. Aber gehen wir mal weg von dem momentanen ein bisschen in ein größeres Bild. Ja. Kannst du bestimmte Branchen zu bestimmten KI-Applikationen zuordnen, wo du sagst, das passt gut, wenn diese Unternehmen das quasi aufgreifen und andere jetzt wiederum nicht?
Ja, also ich glaube, dass das ein horizontales Thema ist, das für alle Unternehmen relevant ist und all die Unternehmen, die eigentlich beherzigen AI annehmen das Thema und ihre Produktivität steigern, werden wahrscheinlich gut fahren damit. Das Problem ist eigentlich oft, dass die meisten Branchen eigentlich gar nicht die Geschwindigkeit gehen können, weil sie schlicht und einfach auf technologische Adaption gar nicht vorbereitet sind. Da fehlt eigentlich das Know-how und da fehlt oft öfters auch so diese Unternehmenskultur, ja, dass man eben Technologie adaptiert und einfach bessere Unternehmen wird. Und oft ist es so, wenn solche großen technologischen Ereignisse passieren, dann sind eigentlich die Technologieunternehmen diejenigen, die am schnellsten das adaptieren können und bessere Unternehmen werden und alle anderen Unternehmen sind eigentlich langsam und dann passiert eigentlich so ein Paradoxon. Eigentlich sollte ja die Produktivität immer sich verbessern, aber die Adaption dauert meistens so lange, dass die Produktivität bei den meisten Unternehmen, bei den Legacy-Unternehmen erstmal zurückgeht und erst später eigentlich so der Produktivitätsgewinn einsetzen. Und ich glaube, das sehen wir jetzt bei AI auch. Ich glaube, die Welt wird in Echtzeit verteilt, extrem ungleich und nur ganz, ganz wenige Unternehmen sind in der Lage, dieses Tempo mitzugehen. Und viele anderen sind eigentlich die Verlierer. Und auf der anderen Seite sehen wir eine Armada von neuen AI-nativen Unternehmen, die da entstehen mit einem riesen Funding. Wir hatten 150 Milliarden Funding letztes Jahr, 2025. Und dieses Jahr geht es eigentlich genauso weiter.
Wie groß bewertest du oder wie lange zeitlich jetzt bewertest du dieses Time-Lag zwischen den klassischen Unternehmen, die einfach hinten dran hängen, weil sie so Probleme haben, das zu adaptieren?
Ja, wir reden ja die ganze Zeit davon, wann kommen die Enterprises? Wann kommt eigentlich die Adaption bei den Enterprises? Und die dauert halt erstaunlich lange. Wir hatten ja damals bei der Digitalisierungswelle das ja auch gesehen. Die Unternehmen haben alle von Digitalisierung gesprochen, haben dann ihre Safari-Reisen nach Silicon Valley gemacht und haben da das eine oder andere adaptiert. Dann gab es aber sehr, sehr viel Aktionismus und es gab irgendwie keine vernünftige Strategie, wie man das macht. Was heute so ein bisschen anders ist, ich meine, das lebt meines Erachtens Palantir so ein bisschen vor. Es sind ja diese Forward Developed Engineers, also dass man Ingenieure, KI-Ingenieure in die Unternehmen schickt. Und diese Ingenieure können im Unterschied zu den Consultants nicht nur PowerPoint, sondern die können auch coden. Und sie machen eigentlich die Implementierung direkt bei den Unternehmen selbst. Das ist so ein erfolgreiches Modell für Palantir, dass eigentlich OpenAI, Anthropic, Cohere und diverse andere LLMs und KI-Unternehmen genau das eigentlich jetzt kopieren. Also die stellen massiv, OpenAI wird jetzt ungefähr die Belegschaft verdoppeln, sie stellen massiv KI-Ingenieure ein, nur für den Zweck, zu den Enterprises zu schicken, um diese AI-Adaption bei den Unternehmen zu beschleunigen. Und ich glaube, das ist so eine Welle, die jetzt auf uns zukommt. Das kann so die Adaption bei Enterprises dann nochmal erhöhen.
Also das erklärt das zum Teil den Erfolg von Palantir im Vergleich zu den anderen, also auf gleicher Augenhöhe jetzt. Meinst du? Das war eine Frage, Entschuldigung. Etwas.
Also, ja, ich meine, Palantir war ja lange Zeit nicht profitabel. Ja. Und dieses Modell hat sich relativ gut bewährt. Also die haben eben Teams von 3, 4, 5 Leuten zu den Unternehmen geschickt. Das war natürlich erstmal kostspielig, aber wenn die Unternehmen das erstmal implementiert haben, dann war die Abhängigkeit plötzlich zu Palantir auch sehr, sehr groß. Und man merkt einfach, dass Upselling funktioniert sehr, sehr gut. Palantir gehört jetzt zu ganz, ganz wenigen Unternehmen, bei denen dieses sogenannte Net Revenue Retention, also das Wachstum mit Bestandskunden, deutlich steigt. Wir sind ja bei absurden Niveaus von ungefähr 140%. Das heißt, die wachsen mit Bestandskunden 40%, während eigentlich dieser Wert bei den fast allen Software-as-a-Service-Unternehmen eher zurückgeht. Also bei DocuSign jetzt bei 103, heißt mit Bestandskunden wachsen die jetzt nur noch 3%. Oder ein anderes sehr, sehr gutes Unternehmen ist Datadog. Ich glaube, das ist knapp 120. Also die wachsen mit Bestandskunden 20%. Das ist ein gutes Zeichen dafür, ob ein Unternehmen eine gewisse Burgmauer hat oder ob ein Unternehmen sukzessive eigentlich hier disrupted wird.
Bleiben wir noch mal kurz bei dem Zyklus an sich. Bei einer Frage, kann man die KI-Technologie auf einem Gartner-Hyperzyklus abbilden? Weißt du, was das ist? Ich weiß es nämlich gar nicht. Ich habe aber vermutet, dass das jetzt hier an der Stelle passt. Wenn man das könnte, wo wären wir da?
Ja, ich glaube, wenn man sich die CEOs von Nvidia und Micron und Samsung und auch Broadcom, also eigentlich so die Macher eigentlich dieser schönen neuen Welt anhört, dann sagen die alle eigentlich, wir sind am Zyklusanfang. Und das war ja auch interessant, bei Micron war zum Beispiel, man war ja regelrecht geschockt, dass die Bruttomarge von 36 auf über 70% gestiegen ist. Mhm. Und dann gab es mehrere Analystencalls, die dann gesagt haben, Peak Margin. Und Micron hat massiv widersprochen, hat gesagt, nein, also im nächsten Quartal werden wir erstmal über die 80 kommen. Über 80 und wir sind eigentlich erst am Anfang. Und im Prinzip sieht man das ja auch. Eigentlich ist hier Compute dieses Jahr komplett ausverkauft. Und man sieht im Prinzip auch, wie laufen eigentlich die Compute-Preise. Also wenn man H100-Chips anschaut und schaut eigentlich an, was es kostet eigentlich, die Rechenpower zu mieten, die diese alten Chips herstellen, dann sieht man, dass diese Preise eigentlich anziehen, also von den alten Chips. Also ich würde sagen, Compute ist ausverkauft, man sieht es an den Preissteigerungen. Alibaba will bis zu 35% Preissteigerung jetzt durchsetzen. Also wenn der Iran-Krieg jetzt nicht hier eine katastrophale Wende nehmen sollte, humanitär ist es schon katastrophal, aber wirtschaftlich, dann würde ich sagen, ist dieser Zyklus absolut intakt und wir sind erst am Anfang.
Danke dafür. Du hattest schon ein paar erwähnt, den Customer Retention Ratio oder wie heißt der?
Revenue Retention,
genau. Und die Bruttomarge. Was sind für dich wichtige Kennzahlen, wenn du ein Unternehmen bewertest?
Also je nachdem, welche Unternehmen wir uns anschauen. Ne? Also wenn wir uns jetzt klassische Software-as-a-Service-Unternehmen anschauen, dann schauen wir im Prinzip auf Net Revenue Retention, dass die Margen besser steigen, sukzessive steigen, dass die Umsätze stärker steigen als die Kosten und damit die Margen nach oben gehen. Wir setzen sehr, sehr stark auf so Themen wie ja natürlich Billings, wie entwickeln die sich und vielleicht auch die Umsätze, die vertraglich zugesichert sind, aber jetzt noch nicht als Umsätze gebucht, wie die sich entwickeln. Und wir schauen auch sehr, sehr stark eigentlich bei den Unternehmen, die Endkunden Produkte anbieten, wie sich eigentlich die digitale Spur entwickelt. Also wie stark ist die Nutzung der Apps, wie stark ist die Retention, wie stark ist das Engagement. Und da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Kennzahlen. Und man sieht das zum Beispiel, wenn wir uns eine, sagen wir mal, eine Nu anschauen, dann ist der Quotient aus Daily Active User, Monthly Active User bei ungefähr 45, bei einer Revolut ist es irgendwo 20. Das heißt, Engagement bei einer Nu ist wesentlich besser und so weiter. Mhm. Also bei Growth-Werten, bei Finanzwerten sind es vielleicht ganz andere Werte und bei etablierten Softwareunternehmen und Hardwareunternehmen sind es eigentlich auch wieder andere Kennzahlen. Da würde es wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu weit führen, wenn ich auf die einzelnen eingehen würde.
Also je nach Segment, je nach Bereich, andere Kennzahlen, was ja ganz logisch ist. Passt vielleicht eine Frage von, also zwei Fragen passen da ganz gut zu, wo wir gerade sind in dem Gespräch. Bald werden KI-Bots wohl kostenpflichtig. Erwartest du dir da einen Effekt darauf, auf die Bewertung der Unternehmen in die eine oder in die andere Richtung?
Ja, eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich meine, das war ja auch so ein bisschen das, was Jensen Huang gesagt hat. Wir sind am Inflection Point, also die Zeit, wo man noch Geld ausgegeben hat und nicht mehr Geld eingenommen hat, ist vorbei. Also Inferenz übernimmt eigentlich jetzt die Dominanz. Es wird mehr Compute für Inferenz eigentlich jetzt eingesetzt als für Training. Und das wird jetzt bepreist. Und man sieht es ja auch, dass die Anthropics dieser Welt und die OpenAIs dieser Welt jetzt auch an verschiedenen Preismodellen arbeiten. Und richtig spannend ist eigentlich, was eigentlich gerade so in anderen Ländern passiert. Ich meine, diese Adaption von OpenClaw war ja eines der Highlights eigentlich auf der GTC von NVIDIA. Mhm. Und NVIDIA hat ja mit NemoClaw jetzt ein eigenes Enterprise-Modell entwickelt. Und was ich in dem Zusammenhang spannend fand, ist, dass wie schnell eigentlich die chinesischen Regionalregierungen sind. Die sind eigentlich hingegangen und fördern jetzt diese Ein-Mann-Unternehmen, die OpenClaw tatsächlich einsetzen. Also man stellt jetzt statt Mitarbeiter irgendwie 4 KI-Agenten ein und nutzt dabei irgendwie Cortex oder Cloud. Und das wird eigentlich von den Regionalregierungen in China auch noch subventioniert oder gefördert. Man stellt denen sozusagen auch den Compute zur Verfügung. Und das zeigt einfach, wie stark eigentlich in China das Thema als Infrastrukturthema, als Enabler wahrgenommen wird und wie schnell die das adaptieren und wie lange das eigentlich in anderen Regionen dauert.
Ja, wie ist da hier so im Westen die Zahlungsbereitschaft?
Ich denke, die Zahlungsbereitschaft ist sehr hoch. Also ich glaube, die meisten von uns, die jetzt Cloud und OpenAI oder Gemini nutzen, wären auch bereit, mehr dafür auszugeben, weil der Nutzen einfach sehr, sehr groß ist. Also der Nutzen ist im Prinzip so exorbitant hoch, dass man bereit ist, eigentlich meines Erachtens jetzt noch weitere Preiserhöhungswellen mitzugehen. Und ich glaube, ein sehr, sehr guter Indikator ist dafür Engagement. Wenn Engagement extrem hoch ist, ist die Preisdurchsetzungsmacht extrem hoch. Und wir sehen, Retention bei den LLMs ist einfach faszinierend hoch. Es ist eigentlich sogar so, dass die Retention sogar, wenn Nutzer nach 90 Tagen nutzen sie es und nach 180 Tagen und 200 Tagen kommen sie sogar wieder zurück und nutzen es eventuell mehr, weil die sich so stark verbessert haben. Und das ist eigentlich einzigartig. Also ich glaube, es gab noch nie ein Produkt, wo die Bereitschaft so stark, so hoch war, ordentlich mehr dafür zu zahlen als diese LLM-Modelle.
Klingt vielversprechend. Andererseits habe ich vor 1-2 Wochen eine Zahl gehört, dass hier in Deutschland nur einer von 5 Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern bisher Zugang zu KI bekommen hat in irgendeiner Form.
Mitarbeiter oder ist das, ich meine, viele machen das ja auch immer privat. Ich meine, wir sehen im Prinzip die Adaptionsraten, die steigen eigentlich in jedem Land.
Ja.
Parallel Deutschland mir anschauen. Ich meine, ein paar Länder sind natürlich wesentlich stärker, also wir hatten tatsächlich mal bei OpenAI, haben wir uns angeschaut, in welchem Land ist die Adaptionsrate am höchsten. Und interessanterweise war so ein Land wie die Vereinigten Arabische Emirate, war die Penetration am höchsten. Und dann kam irgendwie Singapur, Korea und diese anderen Länder.
Mhm. Okay, ja, du hast ja schon recht, viele Leute machen das sicherlich privat und nur die Unternehmen, da sind dann noch etwas zurückhaltend, zumindest nehme ich das so wahr. ist dann ja auch eher dann ein Problem von den Unternehmen und nicht von den Leuten.
Eigentlich ist es schade, weil viele amerikanische Unternehmen gehen hin und erklären das mehr oder weniger zur Pflicht, ja, dass jeder es nutzen sollte. Und in Deutschland dauert die Adaption einfach zu langsam. Wahrscheinlich muss man da jetzt irgendwie noch ein, zwei Jahre die Rahmenbedingungen vorbereiten. Du kannst jetzt die Adaption Social Media bei Unternehmen, ne? Wie lange hat das gedauert? Und das ist eigentlich heute immer noch ein Problem.
Ja, oder an sich die digitale Welt, die wird ja von ganz, ganz vielen Bereichen hier in der Gesellschaft immer noch als die andere irgendwie Spaßwelt der Jungen gesehen. Ja.
Sollte keiner auf seinen Arbeitgeber warten, dass er das sozusagen freigibt, sondern meines Erachtens ist es eigentlich eine Pflicht, dass jeder es nutzen sollte.
Ich bleibe nochmal auf der oberen Ebene mit einer Frage. Was meinst du, wie können denn diese riesigen Investitionen verdient werden? Lässt sich das pauschal beantworten?
Na, ich meine, viele haben ja Zweifel daran, dass irgendwann diese massiven CapEx-Ausgaben sich tatsächlich bei den Unternehmen rechnen. Aber die Unternehmen sagen ja alle selber, und ich höre idealerweise höre ich mir die Unternehmen an, was sie dazu sagen. Und sie sagen alle, wir könnten eigentlich mit mehr Compute, könnten wir mehr Umsätze und mehr Gewinne generieren. Ja. Und alle haben einen Engpass. Alle haben zu wenig Compute. Die ganzen großen Hyperscaler. Und viele haben ja eine eigene Nutzung dafür. Ich meine, Google nutzt es natürlich für YouTube, für die Recommendation Engine, Facebook genauso. Die brauchen das definitiv. Und meines Erachtens, diese massive Adaption dieser Dienste bei Endkunden und bei kleineren Unternehmen zeigt einfach, die Daseinsbereitschaft oder Daseinsberechtigung ist hoch und die Nachfrage ist immens.
Ja. Klingt vielversprechend. Eine Frage, gehen wir mal auf einzelne Branchen. Und zwar, wie siehst du das im Software-as-a-Service-Bereich? Der ist ja besonders abgestraft worden, bevor jetzt die Aufmerksamkeit, die mediale, weitergezogen ist auf das Kriegsthema und auf das Energiethema. War das berechtigt oder war das zu stark? Und da insbesondere wollen ganz viele unserer Teilnehmer hier wissen, wie du SAP betrachtest.
Ja, ich denke, die Börse hat meistens recht, nicht immer. Manchmal übertreibt sie, aber die Richtung ist, glaube ich, stimmt. Und ich glaube, wenn wir uns anhören, wir haben hier in Frankfurt auch so einen Verein gegründet, der nennt sich AI Rhein-Main. Und wenn wir da mit den KI-Ingenieuren sprechen, wenn die bei den Unternehmen implementieren, dann ist es schon so, dass viele Software-as-a-Service-Unternehmen sukzessive eigentlich ersetzen möchten. Sie haben das Budget und sie haben das Know-how, sie lassen die parallel laufen, aber fahren die sukzessive runter. Aber da muss man wahrscheinlich von Unternehmen zu Unternehmen unterscheiden. Ich glaube, eine SAP und eine Oracle sitzt da so ein bisschen an einem anderen Hebel. Ich meine, die meisten Unternehmen haben ihre Daten und ihre Prozesse umgesetzt mit SAP und Oracle. Und die sind sozusagen sehr tief in den Prozessen eigentlich involviert. Und die heute auf morgen abzuschaffen, extrem schwierig. Und deswegen finde ich diese Unterscheidung, die es da gibt, System of Records und System of Engagement, ist eigentlich eine schöne Unterscheidung. Früher war es so, System of Records war langweilig. Das waren ja nur diejenigen, die im Prinzip diese ganzen Daten aufbewahrt haben und diese ganzen Prozesse gesteuert haben. Aber viel spannender und sexier waren eigentlich System of Engagement. Das waren alles diese coolen Software-as-a-Service-Unternehmen. Und jetzt merkt man, System of Engagement kann man eigentlich relativ schnell replizieren. System of Records wahrscheinlich nicht. Und wenn System of Records sich vernünftig anstellt und auf der Datenschätzen, die sie haben und auch die Prozess-Know-how, den diese Unternehmen haben, wenn die darauf AI-Applikationen jetzt aufbauen, gemeinsam mit den Enterprises, dann meines Erachtens haben die eine Riesenchance. Oracle ist super offensiv dort und ich glaube, Oracle geht absolut den richtigen Weg. SAP ist weniger offensiv dort und das könnte sich eventuell rächen, aber ich glaube, das Rennen ist da noch lange nicht verloren.
Inwieweit siehst du in dem Sektor eine Bedrohung daraus, dass man vermutet, dass Arbeitsplätze abgebaut werden? Viele von den Software-as-a-Service-Firmen basieren ja auf Einzellizenzen, also auf Platzlizenzen.
Ich glaube, das ist relativ klar. Ich glaube, dieser Trend wird einfach weitergehen. Also, dass sehr, sehr viele White-Color-Jobs abgebaut werden. Und wir sehen das ja auch bei vielen, vielen Unternehmen in den USA. Sie können das tatsächlich machen und sie haben einen riesen Produktivitätssteigerung. Und es wird auf der anderen Seite wieder Nachfrage nach neuen Jobs geben. Wie gesagt, der Job nach einem KI-Ingenieur, der wird boomen. Also wer zu Anthropics oder zu OpenAI gehen möchte, sollte sich unbedingt in diese Richtung orientieren.
Jetzt gibt es noch ein paar Fragen nach Einzelwerten. Duolingo, hast du da eine Meinung zu? Können die sich erholen?
Ich meine, das Ding, der Duolingo ist ja, wenn ich mir die digitale Spur anschaue, also dann sieht das Wachstum eigentlich weiterhin intakt aus. Also die Nutzerzahlen sehen weiterhin intakt aus. Man sieht im Prinzip aber ganz klar, dass Downloadzahlen massiv zurückgehen. Und Duolingo möchte ja dem entgegenwirken, indem sie jetzt massiv in Marketing, in Kundenakquise investieren. Aber die Bewertungen bei Duolingo sind mittlerweile so niedrig. Ich meine, das Unternehmen, ich weiß es nicht, 70%, 80% jetzt von hoch zurückgekommen, obwohl es eigentlich Gewinne macht, obwohl es eigentlich weiter wächst. Also ich würde schon sagen, das ist schon ein sehr reizvolles Niveau, wo Duolingo sich befindet. Aber ob die tatsächlich jetzt in 10 Jahren das weiterhin noch gibt, das weiß ich nicht. Ja, also ich meine, die Disruption, dass sie bei so einem Unternehmen wie Duolingo sehr gut erfolgt, ist eindeutig. Aber das, auf der anderen Seite ist es wirklich mittlerweile ein sehr attraktiv bewertetes Unternehmen.
Ja, die haben auch schon massiv in Marketing gesteckt, oder? Zumindest die Wahrnehmung. Kann man das noch steigern?
Haben sie jetzt vor. Also deswegen ist der Kurs nochmal zurückgefallen, weil sie gesagt haben, sie werden jetzt erstmal weniger auf Profit, sondern mehr auf Wachstum setzen.
Ganz persönlich denke ich ja, sie sollten vielleicht mal weniger penetrant versuchen, einen den Tag zu vermiesen, indem sie einen erinnern, dass man seine Duolingo-Dinger noch nicht gemacht hat. Manche Menschen nennen das schon Diktatur, aber das ist jetzt ab vom Thema.
Nutzer, dann kannst du ja aus der Perspektive darüber besser urteilen.
Ja, dann, aber ich habe es eben zu früh abgedrückt, da wollte jemand wissen, ob du glaubst, dass sich Nvidia nochmal verdoppeln kann.
Nein, das glaube ich nicht. Und wir haben ja letztes Jahr schon gesagt, Nvidia, es ist ganz, ganz wichtig, dass Nvidia sich weiterhin so gut entwickelt, aber die einsame Rallye von Nvidia ist einfach vorbei, weil der Kurs mittlerweile natürlich auch sehr, sehr gut gelaufen ist. Und wir sehen ja seit 6 Monaten eigentlich eine Seitwärtsbewegung. Auf der anderen Seite, Bewertung ist attraktiv. Wenn die Märkte sich fangen, wieder laufen, wird Nvidia mitlaufen. Aber diese einsame Rallye von Nvidia, die meines Erachtens wird es nicht mehr geben.
Danke dafür. Jetzt kommt noch eine Frage von mir. Siehst du einige Branchen, die jetzt im Vorfeld schon mal gelitten haben, bei denen es aus deiner Sicht ungerechtfertigt war? Also es hat ja erstmal die Beratungsunternehmen getroffen, dann waren große Kanzleien dran. So alle sind sie ja nach und nach durchgespielt worden, bevor der Krieg im Iran losgegangen ist. Siehst du da irgendwas, wo du dir gedacht hast, oh nee, das ist aber jetzt ein bisschen weit hergeholt?
Ja, oft eigentlich bei einzelnen Unternehmen. Also wie zum Beispiel, ich meine, ich habe am Wochenende, am Freitag haben wir ein Newsletter geschrieben zu dem Thema Kupfer versus Photonics. Ne? Und da gibt es die Unternehmen wie zum Beispiel Credo, die mit diesen aktiven Kupferkabeln da eine dominante Position haben, sich innerhalb des Racks, also diesen Kasten, wo mehrere GPUs oder hunderte oder tausende GPUs miteinander verbunden werden, da kommen die eigentlich zu Einsatz. Und die Photonics kommen eigentlich zu Einsatz außerhalb der Racks. Ne? Deswegen sagen die immer Scale-Out Photonics, Scalen innerhalb, Scale-On ist innerhalb der Racks, macht man eigentlich weiterhin mit Kupfer. Und Credo hat sich halbiert und das Unternehmen wächst um die 40-50%. Und deswegen haben wir zum Beispiel das Unternehmen auch wieder stärker im Portfolio positioniert. Also ich schaue mir da eigentlich oft sehr, sehr, also die Einzelunternehmen an. Und so Branchen würde ich sagen, ja, vielleicht ist die gesamte Solarbranche, und zwar die auf sozusagen wirklich auf der Utility-Ebene, also wirklich wie Versorger agieren und Großunternehmen mit Strom versorgen, mit riesengroßen Solarparks. Und die sind vielleicht, haben in den letzten Jahren vielleicht zu ungerecht so viel verloren und jetzt könnten die eigentlich ein Revival feiern.
Was sicherlich auch mit der Krise zusammenhängen könnte, oder?
Hat sehr, sehr viel mit der Trump-Regierung zu tun. Natürlich, dass die einfach eine massive Contra-Clean-Energy-Policy haben und das rächt sich ja jetzt im Augenblick. Die Chinesen, Asiaten, die fahren ja da eine andere Policy. Und ich glaube, so eine Grenergy, Enlight dieser Welt, das sind Unternehmen, die können auch von so einer Krise massiv profitieren.
Ja, spannend. Und eine sehr spezielle Frage. Wie realistisch ist die Skalierbarkeit von Halbleiterfabriken in Europa und der westlichen Hemisphäre? Meinst du, die kriegen das hin, wie gewollt?
Das ist ein Infrastrukturprojekt. Und ich glaube, dass die europäischen Regierungen einfach aufwachen. Also die werden nicht alleine hier hinkommen, sondern sowas wie Taiwan Semiconductors gibt es ja nur, weil Taiwan irgendwann gesagt hat, diese Skalierung von AI-Infrastruktur oder von Halbleiter-Infrastruktur, also der Auftragshersteller für Halbleiter, geht eigentlich mit Unternehmensbilanzen nicht, sondern wir müssen eigentlich die Staatsbilanzen dafür zur Verfügung stellen. Mhm. Und nur so ist Taiwan Semiconductors entstanden. Genauso ist die Semiconductor-Industrie in Südkorea nur dadurch entstanden, dass die Regierungen hier massiv einfach ihre Staatsbudgets hier geöffnet haben. Und nur so wird es meines Erachtens auch in Europa passieren. Wir haben hier ein paar tolle Halbleiterunternehmen, also Enabler. Wir haben in Holland eine ganze Reihe, ASML ist ja nur ein Beispiel. In UK haben wir diese auch. In Deutschland haben wir nur Nischenplayer, die werden oft übernommen. Und hier, wie gesagt, sind die Unternehmen alleine überfordert, denke ich.
Danke dafür. Siehst du eine Fragmentierung im AI-Bereich bei den Großen? Also, dass man sagt, dass so die zweite, dritte Reihe zunehmend mehr Chancen hat, nachzuwachsen?
Also die Frage ist ja, ob diese horizontale Schicht der LLMs irgendwann so eine massive Dominanz erreicht, dass alle eigentlich von denen abhängig sind. Weil im Prinzip hat ja Jensen Huang gesagt, ich meine, Softwareunternehmen werden jetzt AI-as-a-Service-Unternehmen. Heißt aber auch, dass sie eigentlich nichts anderes verkaufen, als am Ende des Tages LLMs veredeln, ne? Also KI-native Unternehmen aufbauen oder am Ende des Tages Compute von Tokens von den LLMs nutzen. Das heißt, dass da irgendwann diese LLMs eine massive Übermacht haben. Davon profitieren derzeit natürlich auch die ganzen Cloud-Provider, die Hyperscalers und so weiter. Könnte aber irgendwann so sein, dass wenn die halt weiterhin so dominant oder so stark wachsen, dass sie eventuell sogar Compute weg von den Hyperscalern nehmen und das zum Teil sogar selber machen. Das finde ich so einen interessanten Trend, der kommen könnte, weil wir sehen, dass die einfach sehr, sehr stark mittlerweile mit den Neoclouds unternehmen, wie zum Beispiel eine Nebius oder eine Coreway zusammenarbeiten.
Zu Nebius kam es auch eine Frage. Hast du da eine Meinung zu?
Ja, also wir haben ja seit Nebius wieder handelbar ist, sind wir ein großer Fan und Investor. Wir haben mehrere Artikel zu Nebius geschrieben. Der Unterschied von Nebius als Neocloud-Unternehmen zu allen anderen Neocloud-Unternehmen ist, Nebius hat über 1000 KI-Ingenieure da stehen, aus der Yandex-Vergangenheit. Mhm. Das heißt, diese ganzen russischen Software- und KI-Ingenieure sind raus, die haben vorher Cloud-Infrastruktur für Yandex gebaut und bauen das im Prinzip jetzt für das AI-Zeitalter. Und das hat CoreWave und Core Scientific und Irene und all die anderen haben das einfach nicht. Das heißt, das Execution Risk ist eigentlich bei Nebius am niedrigsten gegenüber all den anderen AI, also Neocloud-Unternehmen, die es da gibt.
Danke dafür. Freut sich bestimmt auch Luisa, die Frage gestellt hat. Noch ein Einzelwert. Hast du eine Meinung zu Salesforce? Will Harald wissen.
Ja, ist wahrscheinlich irgendwo zwischen den Software-as-a-Service-Unternehmen und SAP und Oracle. Ich glaube, als System-of-Records-Unternehmen wahrscheinlich nicht so stark wie ein Oracle und eine SAP. Auf der anderen Seite wahrscheinlich weniger einfach zu disrupten, jetzt wie eine DocuSign oder UiPath. Sie sind halt in den letzten Jahren eigentlich nicht organisch gewachsen, sondern halt mit sehr, sehr vielen Übernahmen. Das könnte sich jetzt so ein bisschen rächen. Ich persönlich bin jetzt kein besonderer Fan von Salesforce, habe die nicht im Portfolio habe da jetzt keine besonders euphorische Meinung.
Danke dafür. Und apropos Portfolio, Ralf will wissen, ob du KI selber einsetzt für das Management deines Fonds.
Ja, machen wir. Mein Kollege Stefan Hartmann hat ja dazu auch schon mehrere Artikel geschrieben. Also wer sich dafür interessiert, was wir da so machen, auf der Webseite thedlf.de. Immer wieder mal Artikel dazu.
Ich schicke auch einen Link zur Seite mit der Mail. Verweis da drauf. Und dann möchte Paulina noch mal wissen, ob ihr auch in ETFs investiert oder nur Einzelwerte.
Nein, also wir in Ausnahmefällen. Also wenn wir zum Beispiel sagen, okay, da ist jetzt ein Land oder da ist ein Segment, das können wir so eventuell nicht einfach spielen, weil der Börsenzugang irgendwie ein bisschen schwieriger ist. Dann machen wir das eventuell auch mal über ein ETF. Also wenn ich zum Beispiel Segmente habe, wie zum Beispiel in China, und die kann ich in Hongkong nicht kaufen und China-Handel ist immer ein bisschen schwierig, dann mache ich das eventuell mit einem ETF.
Danke dafür, nachvollziehbar. Dann, wenn ihr noch Fragen habt, das ist genau der geeignete Moment, die jetzt zu stellen. Eine letzte von mir vorher. Was empfiehlst du jetzt Privatanlegerinnen und Privatanleger, die hier dabei sind, die selber Stockpicking betreiben, also nicht einen Fonds halten und das dann dich machen lassen, sondern es selbst tun? Was empfiehlst du denen, nicht in Panik zu verfallen?
Ja, das ist, glaube ich, bei solchen Märkten einfach sehr, sehr wichtig. Ich glaube, jetzt, wo so ein bisschen natürlich Panik herrscht, also eigentlich nicht totale Panik, aber sehr große Unsicherheit, neigt man natürlich dazu, dass man sagt, okay, Tabula rasa und jetzt gehe ich raus. Aber das Problem ist, man schafft eigentlich nie den Einstieg. Ich glaube, wichtig ist, dass man jetzt eigentlich sich eigentlich für die nächste Rallye eigentlich vorbereitet. Und die wird es geben. Die Aktienkurse laufen im Zweifel immer eher nach oben als nach unten. Ja, und statistisch einfach schon. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man in solchen Zeiten einfach Ruhe bewahrt. Vorausgesetzt, man hat natürlich eine vernünftige Diversifikation. Und jeder, der in Einzelwerte investiert, ja, also dort, wo man selber urteilsfähig ist, wo man sagt, okay, da habe ich eventuell Domain-Know-how, ich bin zum Beispiel, was weiß ich, Software-Ingenieur, kenne mich in diesem Segment besser aus. Auf jeden Fall, der kennt sich wahrscheinlich im Zweifel besser aus in diesem Segment als jeder Fondsmanager. Aber man sollte sich vielleicht, man sollte immer darauf achten, dass man wirklich zu diesen Themen urteilsfähig ist. Und wenn nicht, dann kann man auch breit gestreut über ETFs oder über aktiv gemanagte Fonds gehen.
Ja, es gibt ja ausreichend Studien dazu, welche Tagen die Gewinne gemacht werden. Und dann sind es tatsächlich vor allen Dingen die Tage nach so einer Phase wie der jetzigen. Und Trevor unterstreicht, was du sagst, bitte dranbleiben. Und vielleicht noch eine letzte Frage, eine ganz sachliche auf dem Einzelwerk hin von Armin. Wie viel Geduld hast du noch mit Kaspi?
Ja, ich würde sagen, Valuation Matters. Kaspi ist sehr gut bewertet. Das Unternehmen hat sich wahrscheinlich jetzt ein bisschen übernommen mit der Akquisition in der Türkei. Aber Kasachstan ist ein super interessantes Land. Es ist, glaube ich, politisch viel, viel stabiler, als viele denken. Es hat alles, was man braucht an Rohstoffen. Ne? Es hat Gas, es hat Öl, es hat natürlich Uran, jetzt gerade für die Netzindustrie extrem wichtig. Wohlstand in Kasachstan steigt mehr als in den meisten anderen Emerging Markets. Und davon profitiert natürlich das erfolgreichste Fintech-Unternehmen. Also das ist schon mal sehr, sehr gut. Das ist meines Erachtens absolut intakt. Und sie wachsen hier in sehr, sehr viele Vertikale rein. Türkei ist eine Challenge. Also da müssen sie noch den Nachweis erbringen, dass sie nach der Übernahme von Hepsiburada da das erfolgreich auch managen können. Sie haben jetzt eine Banklizenz auch erworben. Bis jetzt sind sie aber noch mit Produkten noch nicht da draußen. Ich bin selber gespannt, aber ich halte die Bewertung von Kaspi für weiterhin sehr attraktiv.
Danke dafür. Kasachstan, das fällt in letzter Zeit öfter hier so in meiner großen Finanzbubble hier bemerkenswert. Danke dir für deine Expertise und für deine Zeit und die interessanten Einblicke. Und kommt auch ganz viel hier. Danke von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ich schicke die Aufzeichnung rum und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder hier
auf der Plattform.
Danke dir sehr.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.